Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move. Beim Verkehr, bei der Elektromobilität, bei der Ladeinfrastruktur werden oft die Rufe laut, dass die Politik da jetzt endlich mal was machen müsste. Denn seit dem Stopp der E-Auto-Prämie ist der Run auf die E-Autos deutlich verhaltener geworden. Bei Themen rund ums Laden wie Vehicle-to-Grid oder dem Netzausbau oder dem Ladesäulenaufbau fehlt es irgendwie auch an Durchzug. Und bei der Verkehrsinfrastruktur blicken wir auf marode Brücken, kaputtgesparte Straßen, ein verwahrlostes Schienennetz. Und die Deutsche Bahn hat jetzt auch noch vor wenigen Tagen erklärt, dass sie 2023 schlappe 2,3 Milliarden Euro Verlust gemacht hat. Und von dem Stau bei der Digitalisierung fangen wir jetzt wahrscheinlich besser gar nicht erst an. Aber diese Politik, nee, eigentlich sogar ganz konkret die Regierung, die hat ja dann damit einiges auf der To-Do-Liste. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Daniela Klugert. Denn die ist nicht nur Mitglied bei der FDP und damit auch der Regierungsparteien, sondern sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Infrastruktur und verantwortet nämlich genau die Themen: digitale Infrastruktur, digitale Gesellschaft, die E-Mobilität, Zukunft der Mobilität, und seit 2022 ist sie auch noch die Beauftragte für Ladeinfrastruktur. Also für uns eigentlich die perfekte Ansprechpartnerin, um all unsere Fragen zu klären. Deswegen, Frau Klugert, schön, dass Sie heute da sind und sich Zeit heute früh genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen.
Zu Beginn eines jeden Podcasts lassen wir unsere Gäste sich noch mal kurz selber vorstellen, um zu erklären, was es ist. Und ich finde, bei einem Politiker ist besonders spannend die letzte Frage, die wir immer anschließen mit: Was sollte man sich denn von Ihnen im Kopf behalten?
Ja, also ich treibe gerne Dinge an. Ein Slogan von mir war mal schneller unterwegs, und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind gerne schnell unterwegs, wir sind gern schnell im Kopf und wir treiben gerne Sachen richtig schnell voran.
Alles klar. Und zu Ihren, wenn Sie sich vorstellen müssten, wie würden Sie das machen, wenn Sie eine Minute haben und sagen, wer bin ich, wer ist Daniela Klugert?
Ja, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Berlinerin, Berliner Abgeordnete. Ich liebe Innovation, ich glaube an Technologie, an unseren Fortschritt und dass wir damit die Welt besser machen können.
Alles klar. Sie wohnen in Berlin. Wie sind Sie denn unterwegs im Normalfall?
Ach, bin multimodal, wie das so Verkehrsexperten sagen, unterwegs. Ich fahre sehr gerne U-Bahn, ich fahre Bus, ich laufe gerne, ich bin gerne mit dem Auto unterwegs, ich fahre Fahrrad. Also ich nutze tatsächlich alle Verkehrsmittel, und zwar so, wie es jeweils dann auch passt.
Ihr Parteivorsitzender hat ja ein Herz für Porsche und erzählt davon auch gern, hat uns auch schon mehrmals erzählt, und ist ja auch ein schönes Fahrzeug, das er fährt. Das muss man, auch wenn das viel zu selten fährt, nach einigen Aussagen. Haben Sie auch so ein Herz für Zuffenhausen oder in die Richtung irgendwas?
Na, also ich mag natürlich deutsche Autos. Also ich finde, unsere Automobilindustrie stellt wirklich die allerbesten Autos der Welt her. Also ich fahre sehr gerne mit deutschen Fabrikaten. Und da gibt es ganz fancy Dinge bei dem einen oder anderen Automobilhersteller. Neulich zum Beispiel war ich bei VW in Dresden und habe den ID. Buzz gesehen. Das hat mich schon begeistert. Das macht viel Spaß, solche Autos zu sehen, die auch zu erleben. Und so hat jeder unserer Automobilhersteller wirklich ganz tolle Produkte, die sich auf dem Markt sehen lassen können und die uns auch wettbewerbsfähig halten.
Was für ein Auto fahren Sie denn? Persönlich.
Privat, meinen Sie?
Ja.
Privat fahren wir ein Mercedes Kombi, schon ein etwas älteres Modell, ein Familienauto mit den zwei Kindern, passt das sehr gut, und das ist ein sehr schönes Auto.
Das heißt, Sie fahren demnach wahrscheinlich kein E-Auto, weil so Kombis bei Mercedes, die elektrisch sind, fallen mir höchstens so Plug-in-Hybrid-artige ein, wie so ein, keine Ahnung, C300e oder was derartiges, oder DE oder ein E300e. E-Auto bei Ihnen, wie hoch steht
ja,
es auf der
Priorliste? Privat ist das, wie gesagt, schon ein etwas älteres Auto, und das ist ja auch nachhaltig sozusagen, die Autos auch erstmal zu fahren, bis sie nicht mehr fahren, sie nicht sofort auszutauschen. Beruflich ist das anders, da fahre ich ein BMW, und das ist auch als ein Hybrid.
Sie dürfen ja gerne Modellnamen fallen lassen, das Ganze dreht sich ja bei Automotor und Sport, unsere Hörer sind Firmen.
Ich glaube, das ist der 7er BMW ist denn, ja, das, Sie nicken, das hört sich gut an.
Den gäbe es, ja, auch als Plugin.
Ja, genau.
Cool. Und E-Auto, wie hoch steht es bei Ihnen persönlich auf der Prio-Liste, dass Sie dahin wechseln wollen?
Also wenn ich jetzt privat mir ein neues Auto kaufen würde, dann käme das für uns auf jeden Fall in Betracht. Wir sind so die typischen Nutzer, sag ich mal. Mein Mann nutzt es auch, um zur Arbeit zu fahren, das Auto. Wir fahren damit zum Einkaufen irgendwie so wie das jede normale Familie macht. Und dann fahren wir natürlich auch in den Urlaub mit dem Auto. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das genau diese diese Range auch an Kilometern sind, die da gerade gut zu fahren sind. Und dann rollen wir ja derzeit das Schnellladeinfrastrukturnetz aus, mit dem das dann auch sowieso sehr einfach und gut zu erreichen ist. Das heißt, also ein neues Auto, was derzeit aber uns überhaupt nicht ansteht, da wäre dann natürlich ein E-Auto sehr weit oben auf der Liste.
Okay, aber sind Sie schon E-Auto gefahren?
Na, selbstverständlich. Also ich bin, ich fahre häufig zum Beispiel E-Auto, wenn wir uns in der Stadt ein Auto leihen. Wir sind Mitglied bei diversen Anbietern von Free-Floating Carsharing und wenn man zum Beispiel, ich sag mal, zu einem Konzert fährt oder zum Essen fährt, dann kann man dahin ganz gut damit hinfahren, dann kann man zurück ein Taxi nehmen, spart noch ein bisschen Geld. Da sind auch meine, schon vor Jahren habe ich da meine ersten Erfahrungen mit E-Autos gemacht und jetzt ist es natürlich so, dass ich auch häufig mal Autos ausprobiere. Wenn ich dann bei einem Automobilhersteller bin oder auch in anderen Situationen. Ich bin auch schon E-LKW gefahren, E-Bus gefahren. Also als Staatssekretärin im Verkehrsministerium bleibt das überhaupt nicht aus und es macht auch Riesenspaß.
Cool. Wenn man mit jemandem von der FDP redet, dann kommt einem ganz schnell in der Mobilitätswelt das Wort Technologieoffenheit vor. Wie wichtig ist Technologieoffenheit für Sie? Und was verstehen Sie genau darunter? Weil die Erfahrung zeigt, jeder versteht irgendwas anderes darunter.
Ja, also mir ist Technologieoffenheit aus zwei Gründen sehr wichtig. Zum einen haben wir die Automobilindustrie, die ein sehr wichtiger Arbeitgeber, Impulsgeber, Innovationstreiber, Wirtschaftsfaktor für uns in Deutschland ist. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auch Assets haben, also richtig gute Sachen, die Sachen, die wir richtig gut können, sowas wie auch den Benziner, den Dieselmotor natürlich auch, dass wir diese Sachen nicht einfach weggeben sollten, die wir richtig gut können, sondern dass wir das auch weiterentwickeln sollten, damit wir da auf dem Weltmarkt weiter spitze sind und da auch einfach Geld verdienen können. Das ist die eine Sache, dass das einfach ein Wirtschaftsfaktor ist, dass es wichtig ist, dass wir da Technologie offen in der Zukunft bleiben. Und dann propagiere ich die Technologiefreiheit, weil wir nur so auch den Klimaschutz vorantreiben können. Also in unserem Land, insbesondere wenn wir auch schauen, dass wir die Autos, die auch da sind, also die Flotte, die sozusagen durch Deutschland fährt, die Autos, die durch Deutschland fahren, dass wir auch die natürlich klimaneutral bekommen müssen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Aber auch in der Zukunft nicht nur auf eine Technologie setzen können. Und das bedeutet eben für mich, dass wir Elektromobilität, Wasserstoff, Brennstoffzelle, aber natürlich auch das Thema E-Fuels vorantreiben, damit wir hier für den Klimaschutz richtig viel vorantreiben können. Und es geht ja auch zum Beispiel bei E-Fuels nicht nur darum, dass wir einfach, sag mal, jetzt aus fossilen Treibstoffen, die kopieren wie ein Zwilling und mit sehr viel Elektrizität Kraftstoffe entwickeln, also produzieren. Weil es geht ja auch darum, die besser zu machen, also dieses Fuel Design auch wirklich zu verändern. Und das kann zum Beispiel, also das sauberer zu machen, ne, das besser zu machen, das kann zum Beispiel in der Luft dazu führen, dass die Kondensstreifen nicht mehr da sind, dass also diese kleinen Partikel beim Verbrennen von Kerosin nicht mehr da sind, wenn wir gutes Kerosin produzieren, das nicht nur CO2-neutral hergestellt ist und sozusagen CO2-neutral in seiner Verbrennung ist, sondern dass wir da echt Dinge besser machen können. Und diese Innovation, diese Technologien, die brauchen wir unbedingt, um diese ganz großen Mega-Aufgaben der Welt zu bekämpfen oder zu besser zu machen oder das zu erreichen, dass wir es besser machen können. Und wer ist da nicht in der Verantwortung, wenn nicht so ein Land wie das unsere?
Ich glaube, bei Flugzeugen und bei, keine Ahnung, dem super, beim Schwerlastverkehr oder sowas, dass da wir lange noch bei Verbrennern bleiben. Ich war jetzt erst gestern bei Daimler Trucks, zum Beispiel mit Mercedes-Benz Trucks. Die haben ein neues Fahrzeug vorgestellt und da war auch ganz klar, den Schwerlastverkehr kriegen die so schnell wahrscheinlich auch nicht hin. Da wird man E-Fuels brauchen, aber im regulären Verkehr sieht es ja schon wahrscheinlich eher anders aus, dass man eine Bestandsflotte vielleicht auch in irgendeiner Form mit nachhaltig produziertem Kraftstoff ausstatten will. Das steht, glaube ich, auch außer Frage. Aber für viele hat das Thema Technologieoffenheit oft was mit einer Art Hinhaltetaktik oder Synonym für weiter so zu tun. Können Sie das nachvollziehen oder finden Sie das komplett absurd?
Ich finde das absurd. Also ich finde das deswegen absurd, weil man sich ja nur anschauen muss, wo wir stehen. Also wir machen alles dafür, dass wir die Elektromobilität gut hinbekommen. Und das müssen wir auch. Ja, wir sind im Herzen von Europa, wir sind dritt-, viertgrößtes Land der Welt, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen natürlich die Elektromobilität hinbekommen. Und dafür machen wir im Bundesverkehrsministerium wirklich alles. Also wir haben den Masterplan Ladeinfrastruktur, wir machen das Deutschlandnetz mit den mit der Schnellladeinfrastruktur und so weiter und so fort. Aber zu glauben, dass das alleine sozusagen dazu führt, dass wir dann auf einmal nur noch Elektroautos haben, das sehe ich einfach nicht. Sondern wir müssen, wenn wir wirklich Klimaschutz ernst meinen, eben alles wollen und alles machen. Und dazu gehören dann eben auch die E-Fuels.
Aber das heißt, die sind dann für uns in Deutschland nutzbar und sinnvoll und die Verbrenner weiterhin? Weil ich meine, wir könnten wahrscheinlich ja umstellen auf E-Mobilität. Einfach durch die Wirtschaftskraft, die wir im Land halt haben, durch das BIP. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, im Kongo schwieriger ist, da erstmal eine Ladeinfrastruktur, überhaupt ein Stromnetz aufzubauen, steht außer Frage. Das heißt, die Autos, die Motoren, in der wir diese Expertise haben, die Sie vorhin angesprochen haben, sind die in Ihren Augen dann langfristig auch für unser Land gedacht oder für Europa? Oder sehen Sie das schon eher, dass wir da auch fürs Ausland produzieren müssen und entwickeln? Wir sind schließlich auch irgendwie eine Exportnation.
Also ich denke, beides wird sein. Und am Ende wird es auch der Markt entscheiden. Erstmal ist es richtig. Ich freue mich auch, dass Sie das ansprechen mit dem Ausland, weil ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktionieren soll, dass wir glauben, sozusagen aus Deutschland, aus Europa heraus zu bestimmen, wie die Welt auf einmal mobil ist. Das wird nicht funktionieren. Und wenn wir diese Autos nicht anbieten, dann bietet sie eben jemand anders an. Aber wir brauchen nicht so naiv zu sein, zu glauben, dass eben gerade überall in Afrika, Asien, Amerika, Südamerika auf einmal überall Ladeinfrastruktur entsteht und dass dort auch die deutsche Automobilindustrie sozusagen da einfach dann Elektroautos hinverkaufen kann. Also das habe ich schon immer für sehr naiv gehalten. Aber wir werden auch in Europa den Review haben, also wir werden auch dort die Überprüfung der Regelungen haben und am Ende wird das der Markt entscheiden. Sie können die Leute nicht zwingen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und was wir eben auch nicht wollen, ist, dass auf einmal die Mobilität für die Menschen nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja, also ich stehe zur Ladeinfrastruktur, zur Elektromobilität. Ich bin die Beauftragte für Ladeinfrastruktur und ich propagiere
das
auch.
Das ist sehr gut, wenn Sie das dann tun.
Und wir machen das mit voller Wucht und allem, was dazugehört. Und wir arbeiten sehr, sehr hart daran, dass das alles funktioniert. Dass wir auch Innovationen mitnehmen, wie bidirektionales Laden und alles, was dazugehört. Nur am Ende des Tages kann man den Menschen Mobilität nicht aufzwingen. Auf jeden Fall nicht in der freien Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir eben die anderen Technologien klimaneutral bekommen.
Ich finde schön, Sie sprechen das bidirektionale Laden an. Darüber wollen wir heute ja auch ausgiebig nochmal sprechen. Auch weil unsere Hörer uns immer wieder schreiben und fragen, wann kommt das denn endlich? Übrigens an der Stelle podcast@move-magazin.de. Wenn ihr eine Frage habt an Frau Kluger, die wir nachreichen dürfen, gern absetzen. Sonst bei iTunes, Spotify und Co. natürlich auch podcast@move-magazin.de. Da werden wir auf jeden Fall immer wieder gefragt, bidirektionales Laden wollen wir haben und dann wann kommt es denn eigentlich? Fragen Sie sich das auch manchmal, wann das denn jetzt eigentlich endlich kommt?
Ich frage mich das, natürlich ist man ungeduldig, indem man schneller vorankommen möchte und über bidirektionales Laden wird ja auch schon ein bisschen gesprochen.
Der Smart beispielsweise hat es schon 2015 müsste das gewesen sein im Lastenheft und es ist immer noch nicht da. Also es dauert einfach alles ewig und deswegen, warum dauert das so lang?
Ja, die Politik kann jetzt ja nicht entscheiden, ab 2020, ab 2015 oder dergleichen kommt jetzt auf einmal das bidirektionale Laden, weil das sind ja auch technische Innovationen, die dahinter stecken. Und manchmal sind die Dinge dann doch komplexer, als man sie am Anfang erwartet hat. Auch das Zusammenspiel zum Beispiel mit unserem Stromnetz und vieles mehr. Wir haben aber in unserem Masterplan Ladeinfrastruktur das sehr dezidiert auch da adressiert, sage ich mal, das Thema. Und haben jetzt einen Leitfaden entwickelt, zusammen mit unserer Leitstelle Ladeinfrastruktur. Dort der Beirat hat da sehr, es sind natürlich Profis auch in dem Beirat, insbesondere auch aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft, einen Leitfaden entwickelt, wie wir jetzt weiter vorzugehen haben. Und den arbeiten wir jetzt ab. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite ist von seitens der Wirtschaft zugesagt worden, dass wir die Marktreife 2025 erreichen werden. Also nächstes Jahr wird es die Marktreife geben. Es gibt ja an der einen oder anderen Stelle schon bidirektionales Laden. Das ist dann aber noch sehr fokussiert auf ein Auto. Also das eine Auto kann dann an der einen Wallbox, sage ich mal, bidirektionales Laden machen und an allen anderen nicht. Und das so kann das natürlich am Ende nicht sein, aber das muss sich jetzt entwickeln und dann müssen die Sachen auch günstiger werden. Das soll ja auch etwas sein, was wirklich dann auch Land auf Land ab gut genutzt werden kann. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch wirklich ausgerollt wird. Und wenn man dann die Technik besucht, also ich bin ja auch wirklich technikbegeistert, ich habe dann zum Beispiel die Garage von BMW in München mal besucht, habe mir das mal angeschaut, was da alles möglich ist, was an was die arbeiten. Das ist natürlich schon sehr begeisternd. Also auch insbesondere, wenn man schaut, was das für unser Stromnetz bedeuten kann, dass das nämlich tatsächlich auch ein Puffer für unser Stromnetz ist, dass natürlich mit intelligentem Laden dann zusammen auch das Auto und dann am besten ist das Auto noch mit dem Kalender vernetzt, dass es auch weiß, wo muss die Familie zum Beispiel eigentlich hin, was plant die in dieser Woche? Wie muss das Auto ständig geladen werden? Das ist ja auch nicht so, dass es immer gut ist, wenn es 100% geladen wird, sondern es ist für die Batterie viel besser, wenn sie nur 80% geladen wird, so wie auch das Handy, für das Handy das besser ist. So welche Dinge, die sind jetzt technisch schon möglich, aber müssen eben in die Marktreife kommen. Und das ist jetzt tatsächlich kurz davor. Das heißt, wir können uns da wirklich freuen.
Ich finde es spannend, weil Sie sagen, also Sie haben den Masterplan 2 angesprochen. Ich glaube, der ist im Oktober 22 veröffentlicht worden. Da stand dann drin, für 23 Q2 will man einen Leitfaden haben. Wir haben jetzt fast Q2 24, also wenn wir wohlwollend sind, ein Dreivierteljahr zu spät. Und in dem Leitfaden steht es drin, ab 25, also nochmal länger dauert's. Wenn ich mich unterhalte, dann mit den Leuten, wir haben das ja auch im Podcast schon häufig besprochen, erst kürzlich mit Dennis Schulmeier, wir haben mit Markus Fendt von Mobility House schon gesprochen, wir haben das Thema rauf und runter mit der Transnet, haben wir darüber gesprochen, dem Übertragungsnetzbetreiber, und überall heißt es immer, es sind ganz viele regulatorische Themen, die da drin stecken. Das heißt am Ende ja eigentlich ihr Business, weil wer soll denn regulatorische Themen nicht verändern, wenn es nicht Parlamentarier sind oder Staatssekretärinnen wie Sie? Und dann habe ich erst vorgestern mit Markus Fendt beispielsweise gesprochen von der Mobility House, bei dem ich behaupten würde, der ist einigermaßen tief drin in dem Business, bidirektionales Laden und Energiewirtschaft und Netz und Kram. Und der sagt halt, ja, es sind halt einfach 13 bis 15 Cent, die der Strom beim bidirektionalen Laden zu teuer wird, weil die Regulatorik nicht stimmt, weil Netzentgelte beispielsweise doppelt anfangen können. Wieso lösen Sie diese Probleme nicht einfach? Weil die klingen für mich zumindest sehr einfach.
Ja, einfach.
Die Lösung gibt's ja. Wasserkraftwerke zum Beispiel zahlen diese doppelten Netzentgelte nicht.
Ja, also diese Lösungen sind dann manchmal doch etwas komplexer. Aber wie gesagt, wir haben ja diesen Leitfaden, der zusammengearbeitet worden ist. Der geht ja nicht nur an die Industrie, sondern da stehen genau diese Dinge eben drin, die jetzt zu lösen sind. Und das sind ja keine Themen, die wir hier im Bundesverkehrsministerium lösen können. Das Thema Energie ist nicht bei uns, sondern das ist ein sehr kooperatives Thema. Das heißt, es muss im Wirtschaftsministerium gelöst werden. Und deswegen haben wir auch in dieser Legislaturperiode die interministerielle Arbeitsgruppe, so nennt die sich, gegründet, die wir gemeinsam mit dem Wirtschafts- und Energieministerium auch besetzen. Aber also als ich sag mal, in der Führung besetzen und in der wir mit allen Ministerien zusammenarbeiten, dass mit so welche Sachen einfach gelöst werden. Ich kann die Ungeduld verstehen. Ich verstehe auch, also da haben Sie mein volles Verständnis, dass Menschen draußen irgendwie sagen, ich sag mal draußen jetzt außerhalb von dem politischen Kosmos sagen, das dauert mir irgendwie zu lange, ich verstehe nicht, warum die sich da nicht einfach einigen können und das kann nicht so schwer sein. Aber die Prozesse, das ist in einem so komplexen Rahmen wie dem Energiewirtschaftsrecht einfach tatsächlich sehr komplex. Aber wir müssen die Sachen Schritt für Schritt machen. Und ich finde, man sieht, also ich zumindest sehe sehr, sehr deutlich, dass die Sachen in die richtige Richtung gehen. Also wir haben zum Beispiel auch jetzt sehr lange darüber diskutiert, dass die Ladeinfrastruktur natürlich bei der Planung von Netzen berücksichtigt werden muss und so. Und das sind nicht so, das hört sich dann so einfach an. Ist ja auch logisch. Ich meine, warum, niemand würde behaupten, das wäre keine gute Idee, dass wir die Ladeinfrastruktur auch bei der Planung der Stromnetze beachten. Ja, da würde jeder sagen, das macht ja Sinn. Aber das
absolut.
Ist, ja, genau, finde ich auch, ja, ja. Aber bis sie das sozusagen dann auch Leuten erklärt haben und sie dafür gewonnen haben, die nicht jeden Tag Elektromobilität machen, sondern die sich vor allem darum kümmern, dass ich sage mal BASF oder andere Großunternehmen den Strom bekommen. das ist dann, ja, da muss man einfach sehr viele Gespräche führen, für sehr viel Verständnis werben, und auch den Fokus, den man selber immer hat, verstehen, dass den andere vielleicht nicht so haben und dann trotzdem die dicken Bretter bohren.
Aber das ist doch ein schöner Punkt. Sie sagen, die BASF, die großen Konzerne und so weiter. Mit der Idee des bidirektionalen Ladens versuche ich eine gewisse Dezentralität zu bauen. Und wir haben ja jetzt im das Verkehrsministerium, der Verkehrssektor, um das nicht auf Sie alleine zu projizieren, da hängt ja jeder mit drin, der irgendwie einen Schlüssel morgens im Auto umdreht. Der Verkehrssektor hat ein riesiges CO2-Problem. Man hätte sich doch einfach mit dem BMWK, also dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, zusammentun können. Und weil die kümmern sich ja um die Energiewirtschaft, deswegen ist ja diese kooperative
interministerielle Arbeitsgruppe.
Dieses Schlagwort, genau. Das hätte man sich ganz einfach zusammentun können, sagen, guck mal, ihr kümmert euch, dass die Netzbetreiber und Co. an Start gehen, wir kümmern uns um die anderen Kiddies und dann teilen wir uns diesen CO2-Put und beide haben irgendwie, weil ich meine, die Sektorgrenzen haben sie ja eh aufgehoben. Das heißt, das wäre doch der heiße Scheiß, das jetzt richtig, richtig zu pushen. Aber irgendwie fühlt sich das alles nach Entenschrittchen an und nicht nach großen 7-Meilen-Stiefeln.
Wie gesagt, also ich verstehe die Ungeduld tatsächlich und ich habe die auch. Ja, man fragt sich sehr häufig, warum Dinge nicht einfach schneller gehen können. Aber man muss in diesen politischen Prozessen für seine Position werben und am Ende da einfach Lösungen, gute Lösungen finden, die dann auch die Dinge berücksichtigen, die vielleicht jetzt, wenn man es nur so kurz über den, also nur dieses eine Thema betrachtet.
Aber wen stört das denn? Also wer ist da dagegen? Wer bremst? Wenn Sie sagen, man muss dafür werben, dann müssen Sie ja jemanden überzeugen. Wen müssen Sie denn noch überzeugen?
Naja, wir müssen zum Beispiel das Wirtschaftsministerium um die Bedeutung der Elektromobilität kümmern. Die haben sich bisher halt nicht um Mobilität gekümmert. Ja, die haben halt gesagt, Mobilität ist halt was, was überhaupt nicht im Wirtschaftsministerium stattfindet. Vielleicht die Unternehmen so ein bisschen, aber eigentlich ist das kein Thema von uns. Und jetzt müssen wir ihnen eben sehr nahelegen, dass Mobilität Teil der Energiewirtschaft ist und dass sie sich darum deswegen sehr, sehr konkret drum kümmern müssen. Ich will mich aber auch nicht beschweren. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie die Schuld beim Wirtschaftsministerium abladen und sagen, das sind irgendwie doofe Typen, die den Zeitgeist noch nicht verstanden haben, sondern einfach sagen, dass das ein kooperativer Ansatz sein muss. Und dass man da eben die, ja, einfach begeistern muss für die Elektromobilität, beziehungsweise einfach klar machen muss, dass das ein Teil, wie Sie sagen, ein Teil auch des Klimaschutzthemas ist.
Ja, voll. Ja,
also, dass man das sozusagen, und dass das eben um die Stromnetze, um sich alles um die Stromnetze dreht.
Genau, aber ich meine, am Ende kann ich dadurch ja letztendlich Trassen sparen. Ich kann den Betonblock, auf dem der Strommast steht, sparen. Ich kann ganz viel sparen, indem ich das so mache. Aber wäre das da nicht sinnvoll, dass man, weil das bidirektionale Laden so eine Art, ja, schon irgendwie der Volkswirtschaft letztendlich ja Geld spart, der gesamten Gesellschaft einen Dienst erweist, eine Art Crowdsourcing ist vielleicht, dann wieder eine Wallbox-Förderung zu starten?
Also, dass wir gerade jetzt eine neue Förderung starten bei diesen haushalterischen Gegebenheiten, die wir gerade sind, ehrlicherweise, also wir würden gerne sehr, sehr viel fördern. Ja, also Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir gerne sozusagen auch im Bereich der Elektromobilität, was man da noch alles fördern könnte.
Wir haben ja, aber dann sagen Sie mal, was wollen Sie denn da fördern? Das wäre
also
schön,
was wir als allererstes machen und was das Allerwichtigste ist, ist, dass wir die Ladeinfrastrukturen bekommen. Ja, ich meine...
Da wird ja auch noch ziemlich viel gefördert, meine ich. Da ist nicht so viel rausgestrichen worden.
Ja, vor allem bauen wir das Deutschlandnetz auf. Das kostet insgesamt ja auch 2,3 Milliarden Euro. Wir bauen das Schnellladenetz für die LKWs aus. Das kostet auch 1,6 Milliarden Euro. Also das sind wirklich, wirklich große Summen, die wir da stemmen. Und das ist das Allerwichtigste. Denn ohne Infrastruktur, Ladeinfrastruktur, die auch öffentlich zugänglich ist, darum geht es ja, ne, werden wir die Elektromobilität nicht nach vorne treiben können. Und da machen wir sehr viel.
Aber genau da wäre doch der Punkt. Sie machen jetzt diese Einzelpunkte, dass die Lkw-Ladeinfrastruktur, was braucht die? Ein Anschluss an ein ausgebautes, stark genuges Stromnetz. Die Ladesäuleninfrastruktur übers Deutschlandnetz, was braucht die wiederum? Den Anschluss an die Mittelspannungsknoten und so weiter. Die braucht wieder ein stabiles Stromnetz. Der dritte entscheidende Faktor wäre doch genau dann zu sagen, wir crowdsourcen das und machen genau und schieben das mit an. Also das wäre doch der sinnvolle Dreiklang zu Ende gedacht und nicht nur die letzte Meile. Versucht
naja,
aber
also ich,
der Weg
ich,
dahin nicht.
Ja, also so würde ich das jetzt nicht betrachten, ehrlicherweise. Also die Schnellladeinfrastruktur, das ist etwas, was sich nicht von selbst aufbaut. Und deswegen muss der Staat da rein und da Gelder investieren. Am Ende bauen ja auch das Unternehmen auf. Aber wir investieren sozusagen hier in eine Infrastruktur als Staat, die dann dazu führt, dass überhaupt die Möglichkeit der E-Trucks, sage ich mal, der E-Nutzis auf den Straßen vorhanden ist. Wenn Sie jetzt meinen, die private Wallbox-Förderung, dann ist das etwas, was das ist ein Add-on. Aber im Moment befinden wir uns in der haushalterischen Situation, wo wir nur noch Must-Haves machen können. Ja, also wir haben eine Situation, in der wir natürlich auch durch den Wegfall des Klima- und Transformationsfonds hier einfach Schwierigkeiten im Haushalt haben und uns absolut auf das Kerngeschäft, sage ich mal, konzentrieren müssen.
Das heißt, das Kerngeschäft wie Dieselsubventionen, Kerosinsubventionen?
Also nee, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, was jetzt, das wundert mich jetzt ehrlicherweise ein bisschen. Wo werden denn Sachen subventioniert?
Ich frage mich, weil es immer volle Richtung in die eine Richtung ist und das verstehe ich nicht so ganz. Weil, also das wird zumindest uns immer zugetragen von den Hörern, von den Lesern, dass es irgendwie weniger stringent ist. Deswegen frage ich, ist das...
Was ist denn nicht stringent?
Welche
Steuererleichterung möchten Sie da gerne abschaffen?
Ich persönlich, für mich, möchte keine Steuererleichterung abschaffen. Die Frage ist, ob das, weil am Ende trifft es mich ja doch wieder. Aber die Frage ist, ob es gut sortiert ist. Aber die Frage ist, ob es gut sortiert ist. Und das ist ja aber Ihr Job am Ende, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das im Moment gut sortiert ist. Man kann natürlich immer über alles sprechen. Aber Sie sehen ja auch zum Beispiel bei der Frage der Dieselerleichterung, Besteuerung bei den Landwirten, was das auch für einen gesellschaftlichen Sprengpotenzial hat. Und wir müssen uns schon überlegen, inwieweit wir gesellschaftlich natürlich auch einen Frieden wahren. Es kann auch nicht Sinn von Politik sein, die Gesellschaft auseinanderzutreiben. Und wenn Sie zum Beispiel Kerosin ansprechen, dann ist es auch so etwas, wir müssen natürlich, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also auf der einen Seite ist Mobilität einfach auch eine Form von Freiheit. Also es zu ermöglichen, dass die Menschen reisen können, das ist ein Riesenfriedensprojekt. Ja, Erasmus zum Beispiel ist jetzt auch jetzt nicht Reisen mit dem Flugzeug, das meine ich nicht, aber Erasmus ist ja auch so ein Projekt, dass junge Menschen den Austausch schaffen, die vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Ja, dass man Kulturen versteht, Kulturen kennenlernt und deswegen eben auch füreinander Verständnis entwickelt. Und dass Menschen reisen können, ist ein sehr, sehr hohes Gut. Also so, das ist die eine Sache. Das
absolut.
Ist sozusagen von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Menschen, die hier leben, gedacht. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir schauen müssen, dass unsere Industrie im globalen Kontext wettbewerbsfähig ist. Wir sind ein Hochsteuerland. Wir sind ein Land, das mit überbordender Bürokratie derzeit, die nicht übrigens nur aus Deutschland kommt. Also wir schaffen jetzt mit dem Bürokratieentlastungsgesetz eine echte Entlastung, aber aus Europa von Ursula von der Leyen kommt so viel Bürokratie nachgekippt, dass wir gar nicht so schnell entlasten können. Ja, also wir sind ein Land, das auch dadurch Unternehmen lähmt. Und in diesem gesamten Kontext müssen wir uns betrachten mit unseren Steuern und Abgaben und mit dem, was wir auch den Unternehmen, ich sag mal, zumuten oder abknöpfen. Und deswegen ist das auch ein austariertes System, dass man nicht so einfach jetzt mal an einer Seite sagen kann, da streiche ich einfach mal was, sondern das muss man sich schon sehr genau überlegen.
Wenn wir dann Richtung Entlastung und weniger Bürokratie gucken, wenn ich mit Ladesäulenbetreibern spreche, dann höre ich immer wieder, es ist wahnsinnig anstrengend, wie das regulatorisch wiederum. Also wieder Aufgabe Parlamentarier, Staatssekretärinnen und Co., Ladesäulen aufzubauen. Man muss mit x Leuten sprechen, um dann die Genehmigung, um bei Tank und Rast oder sonst irgendwo auf einem Rasthof ihr Deutschlandnetz aufzubauen letztendlich. Wir hatten Linda Boll beispielsweise von Fastnet bei uns im Podcast und die hat schon klaren Unmut geäußert, dass es nicht so nett und schön ist und dass das alles viel schneller und besser gehen könnte. Was wollen Sie denn da machen, dass man künftig schneller an dieses Ziel kommt?
Na, wir haben ja immer wieder Beschleunigungsgesetze, Genehmigungsbeschleunigungsgesetze, wir versuchen alles in unserem Ministerium, das auch zu digitalisieren und zwar nicht nur, ich sag mal, das Analoge auf das Digitale zu übertragen, muss man doch ausdrucken, sondern dass wirklich digitale Prozesse auch gemacht werden. Wir sind ständig dabei, Dinge zu vereinfachen, zu versuchen, sozusagen besser zu strukturieren. Wir helfen auch den Kommunen, dass das einheitlicher wird, also dass sie das, viele Dinge sind ja auch kommunale Angelegenheiten oder Landesangelegenheiten, gerade die Bauordnungen und die Ausschreibungsordnungen und so, das sind ja alles keine Sachen, die wir als Bund in der Hand haben. Aber wir geben hier den Kommunen Leitfäden an die Hand, wie sie eben eigentlich im Best Case die Sachen umsetzen können, weil die müssen das ja als ihre Verantwortung auch wahrnehmen. Also wir machen schneller die Infrastruktur, aber das ganze Normalladen, das muss ja auch vor Ort stattfinden. Ja, Schnellladen ist ja auch teuer, ist ja auch nicht unbedingt gut für die Batterie und dergleichen. Das heißt, wir brauchen ja viel, viel mehr Engagement da noch. Ja, und dass da natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass das da noch nicht zufriedenstellend für die Unternehmen ist, das verstehe ich völlig. Und natürlich ist auch die Situation an unseren bewirtschafteten Rastflächen keine einfache. Das hat vielleicht wahrscheinlich Fastnet da angesprochen, dass man da mit Tank und Rast so schwierig in die Gespräche reinkommt. Da ist ja auch gerade eine Klage laufen von Fastnet
und Tesla. Genau.
Das heißt, das sind alles Dinge, die wir im Blick haben, sage ich mal, und an denen wir auch arbeiten. Nicht alles ist in unserer Verantwortung, aber das, was in unserer Verantwortung ist, was wir verändern können, das verändern wir auch.
Eine dieser Regulierungen, die kamen, die jetzt von den Ladesäulenherstellern zum Beispiel wieder bei uns oder die ich immer wieder höre, dass moniert wird, sind solche Dinge wie das Kreditkartenterminal. Wie wichtig ist das in Ihren Augen, dass wir solche Dinge an Ladesäulen haben? Also sowas Anachronistisches wie eine Kreditkarte am Ende.
Also wegen mir könnte man das abschaffen. Ich glaube, okay. Ich kenne keinen einzigen E-Auto-Besitzer, der kein Smartphone hat. Also der ist mir...
Ich kenne insgesamt wenig Menschen, die kein Smartphone haben. Also die über...
Ich auch nicht.
Ich weiß, über 12, 14 Jahre alt sind, glaube ich.
Also ja, ich auch nicht und ich kenne noch weniger. Ich kann ihn mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir diesen Menschen auch nicht vorstellen, der ein E-Auto hat und kein Smartphone.
Ja, passt auch nicht so richtig gut zusammen. Wenn wir das Thema Laden ansprechen und Tank und Rast und vor allem Platz, wir hatten erst kürzlich Patrick Plötz hier und haben über das Thema Hola gesprochen. Die haben sich da darüber eine Studie gemacht letztendlich und geguckt, wie man die Schnellladeinfrastruktur für LKW ausbauen soll. Ich bin jetzt kürzlich noch auf eine andere Studie gestoßen von einer NGO, Regulatory Assistance Project. Die haben im Februar veröffentlicht und Kostenunterschiede beziffert, die wir durch unterschiedliche Stromnetze haben. Also auch wieder was Regulatorisches. Wie viel Netzentgelte, wie funktioniert der Strommarkt in Deutschland? Und da kam zum Beispiel raus, dass beim Laden eines E-LKW wir zwischen Polen und Deutschland an der Grenze einen Unterschied von 13 Euro hätten. Einfach weil der Industriestrompreis regulatorisch das so baut. Das heißt, wir haben da dann ja auch wieder wie ein künstliches Problem geschaffen. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland wird damit teurer, weil die CPOs, die Ladesäulenbetreiber, Kunden ans Nachbarland verlieren und das nicht irgendwie europäisch gleich ist. Was kann man da tun und wie wollen Sie daran, dass das irgendwie friktionsfrei wird, auch europäisch?
Ja, also man muss sich auch immer überlegen, ob wirklich alles jetzt auch ein Problem ist. Also, dass wir hohe Strompreise haben, ist ein Problem in Deutschland generell für alle. Ja, also da müssen wir runter. Das hat was mit dem Angebot zu tun, das hat aber auch was mit den Abgaben und Steuern zu tun. Also generell hohe Strompreise sind ein Problem für unser Land. Aber dass wir jetzt Unterschiede haben bei den Preisen, beim Tanken, ist das auch so. Ja, also beim Laden, dass es Unterschiede zwischen Regionen, Unterschiede zwischen Ländern gibt, das halte ich an sich für kein Problem. Da ist auch, das ist auch etwas, was der Markt aushalten muss. Ja, wir haben jetzt schon, ich sag mal, auch in einigen Bereichen einen Tanktourismus in unsere Nachbarländer. Wiederum profitieren wir davon, dass zum Beispiel die Preise in der Schweiz deutlich höher sind und die Leute bei uns einkaufen. Und dementsprechend entwickelt sich ja auch die Wirtschaft in den Grenzgebieten.
Okay, das heißt, da sehen Sie kein Problem, da muss man nicht ran, dass irgendwie Friktion europäischer denken. Weil
ich glaube nicht, dass man alles immer angleichen muss, alles immer vorgeben muss und am Ende dann irgendwie staatlich vorgegebene Preise haben muss. Das ist überhaupt gar nicht eine Idee, die ich jetzt verfolgen würde. Ich würde eher sagen, das Problem ist, dass wir in Deutschland so hohe Strompreise haben am Ende des Tages für Industrie und Verbraucher. Also da würde ich dran gehen. Aber weil es alles europäisch immer einheitlich machen muss, das sehe ich nicht. Die Polen haben dann ja auch ein Problem wieder an ihren Grenzen und so. Also das ist einfach so. Das ist ja auch der Wettbewerb. Also Wettbewerb belebt das Geschäft, ja. Dann werden die Preise bei unserer Seite vielleicht in dem Bereich ein bisschen sinken oder es gibt vielleicht die eine oder andere Tankstelle weniger. Ich sage jetzt mal E-Tankstelle weniger. Dafür fahren die Leute dann nach Polen. Es ist jetzt für mich keine problematische Situation.
Okay. Ja, ich frage mich durch solche Sachen wie das Hochleistungsnetz für die LKW, also für die Elektro-LKW oder auch das Deutschlandnetz, das sieht an den Grenzgebieten halt diese Ladesäulen vor und die werden zwangsläufig dadurch unwirtschaftlich werden müssen. Aber sie müssen aufgebaut werden, weil sie dahin müssen.
Ja, aber also, deswegen entwickeln wir ja das Schnellladenetz. Also das machen wir ja als sozusagen als Bundesregierung, als BMDV, haben wir das Deutschlandnetz, das Schnellladenetz und investieren da sozusagen zu.
Okay. Wie finden Sie den aktuellen Stand des Deutschlandnetzes? Finden Sie, wir stehen da gut da oder müsste da noch mehr passieren und schneller und mehr und besser?
Also schneller kann man immer sein. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht unbedingt. Wir haben das ja so ausgerichtet, dass das PKW-Netz, das ist ja das, was ausgerollt wird gerade, dass bei einem LKW-Netz sind wir in der Planung. Also beim PKW-Netz ist es so, dass wir sehr genau wissen, wie die Menschen in Deutschland unterwegs sind, was wir da also brauchen. Und wenn das Deutschland fertig gebaut ist, dann ist das auch erstmal ausreichend. Da ist noch sehr viel Platz in Deutschland und das muss auch so sein, weil wir sind ja eine Marktwirtschaft. Wir wollen das also nicht staatlich alles völlig ausbauen, sondern wir wollen natürlich, dass vor allem ein marktgetriebener Ausbau ist. Den sehen wir ja auch überall. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Basis machen, aber das, sage ich mal, das sehr gute Netz dann, was am Ende da sein wird, das ist natürlich dann auch von Unternehmen zu leisten. Und das sehen wir ja auch, dass da sehr, sehr stark investiert wird.
Mhm. Wenn man nochmal kurz Richtung E-LKW guckt, wir sehen da jetzt die ersten Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen wollen. Volvo, Scania, MAN, der Daimler. Da kommt jetzt dann so langsam was. Sie sagten selber gerade, da sind wir noch in der Planung bei der Ladeinfrastruktur dafür, das MCS-Laden. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass wir in das gleiche Problem-Henne-Ei-Diskussionsdilemma laufen, das wir beim E-Auto schon gesehen haben, dass die einen sagten, ja, ich kann ja nicht laden und deswegen kann ich mir kein Auto kaufen. Und die anderen sagen, ich baue keine Ladesäule auf, wenn es keinen gibt, der da lädt. Was sehen Sie da? Wer muss da? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und
also
wenn,
ich finde
nein,
auch, Sie sehen das zu negativ.
Was muss mehr
ich
gehen?
Ich finde, das Sie sehen das ehrlicherweise, wenn ich das mal so sagen darf, ich würde das nicht so negativ
Klar,
sehen.
Freie Meinung.
Wenn Sie mal anschauen, wie wir im europäischen und globalen Kontext uns bewegen als Deutschland, dann stehen wir da absolut an der Spitze. Ja, also auch überhaupt die Idee eines Deutschlandnetzes, wo finden Sie das denn noch? Also, dass es jetzt ein E-LKW-Deutschlandnetz gibt demnächst, das ist jetzt ja nicht total in weiter Ferne, sondern daran wird gerade gebaut, ja. Wir kümmern uns um die bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastflächen, all diese ganzen Dinge. Also das ist, wir sind da in einem wirklich guten Verfassung. Und Sie müssen auch wissen, dass ja nicht, also heute kommen die E-LKWs auf den Markt und übernächstes Jahr fahren dann nur noch E-LKWs rum, sondern so funktioniert das nicht.
Wahrscheinlich ne? nicht.
Sondern der Austausch oder auch in einigen Bereichen wird er gar nicht stattfinden, aber wenn ein Austausch stattfindet, dann findet der peu à peu statt. Das heißt, die Unternehmen, die großen Logistiker, die großen Unternehmen, die nutzen, die können die auch erstmal für die Einsatzgebiete kaufen. Also zum Beispiel von einem Hub, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel Lebensmittelkette hat, dann von einem Hub zu den einzelnen Geschäften, die beliefert werden, da brauchen Sie vielleicht gar keine öffentliche Schnellladeinfrastruktur. Es ist ja nicht für nicht jeder LKW wird ja sofort auf der langen Strecke von Finnland nach Spanien eingesetzt, sage ich mal. Ja, sondern das ist ja auch lokal werden diese, auch die großen LKWs eingesetzt und die können natürlich zuerst elektrifiziert werden. Dann gibt es jetzt auch schon ein Netz von Hubs, die sich gegenseitig sozusagen auf ihren Betriebshöfen dann schnell laden oder laden lassen. Ja, dass man sagt, gibt auch Kooperationen. Ich glaube sowieso, dass neue Geschäftsmodelle unbedingt viel, viel mehr mit Kooperationen auch der unterschiedlichen Marktteilnehmer zu tun haben werden und auch haben. Und auch da gibt es ja schon sehr, sehr viele Dinge, die da in Bewegung sind. Deswegen, ich würde das gar nicht so schwarz und weiß sehen, sondern wir sind natürlich auf einem Weg, der überhaupt nicht beendet ist, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, insbesondere wenn man auch den globalen Kontext, den europäischen Kontext betrachtet und auch sieht, was wir für Anstrengungen derzeit unternehmen.
Mhm. Finde ich, es ist eigentlich relativ schön. Wenn wir jetzt noch den Ausblick wagen, sagen neue Geschäftsmodelle und derlei Dinge, was ist denn zum Abschluss die wichtigsten Ziele, die wir erreichen müssen? Also in Sachen Ladeinfrastruktur, Digitalisierung der Mobilität, bei der Elektromobilität. Was wollen Sie denn in Ihrer Legislatur, in der Sie noch da sind, an dem Posten gerade in der Legislatur, was wollen Sie bis dahin auf jeden Fall eingetütet haben? Was darf nicht hinten runterfallen?
Ja, also was mir ein total großes Herzenanliegen ist, ist das ganze Thema Daten. Also dass wir eine andere Datenkultur in Deutschland bekommen, dass wir mehr Daten sammeln auch. Natürlich nicht mal nicht personenbezogene, aber die sind sowieso nicht zu sammeln, sondern wirklich mal in so eine Datensammelkultur reinkommen. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir auf die digitalen Systeme vertrauen. Also dass wir eben auch sagen, das muss nicht mehr alles analog, vor allem nicht parallel sein. Das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten. Um die Effizienzgewinne einzufahren, brauchen wir einfach auch Digital Only, also oder Digital Default. Also wirklich sagen wir, vertrauen auf die digitalen Systeme, schalten analoge Systeme ab. Das ist etwas, was mir ein absolutes Herzensthema ist. Daten nutzen dann am Ende auch, um Sachen besser zu machen. Also Parksuchverkehre in den Städten, aber auch, woran wir ja gerade arbeiten mit der Autobahn, dass wir die Parkplätze für die LKWs zuweisen können, so welche Dinge. Das sind Dinge, die wir vorantreiben wollen und natürlich am Ende auch das LKW-Ladenetz, dass es dann ausgeschrieben wird und gebaut wird. Das sind schon auch Sachen, die wirklich wichtig sind, damit wir vorankommen.
Und das schaffen Sie noch in der Legislatur?
Oh, das habe ich schon cool. Alles noch vor, ja.
Und das ist doch cool.
Ich bin ja auch Politikerin mit Leidenschaft. Ich werde auch danach noch Politikerin sein, nach dieser Legislaturperiode. Und wir haben noch einiges vor, wir haben auch noch einiges zu tun.
Das sind gut. Am Ende eines jeden Move-Podcasts schicken wir unsere Gäste noch durch ein kurzes A- und B-Spiel. Das machen wir natürlich auch mit Ihnen. Nichts Schlimmes, müssen einfach nur schnell am besten entscheiden für das Für oder Wider. Sind Sie der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Okay. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es anders wäre. Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Apple oder Google?
Apple.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
In der Stadt.
Auto oder Fahrrad?
Beides. Wirklich beides.
Das mit dem Entweder-Oder nochmal? Also Auto oder Fahrrad?
Das kann man nicht sagen, weil man einfach multimodal unterwegs ist. Das finde ich auch nicht richtig. Ich würde auch nicht sagen Auto oder Fahrrad. Ich würde sagen Auto, Fahrrad, S-Bahn, U-Bahn, Flugzeug. Schiff.
Stimmt, Sie sind auch noch beauftragt für Schifffahrt, glaube ich.
Ja, und Schifffahrt ist so wunderbar. Also ich bin letztes Jahr mit dem Schiff in den Urlaub, mit der Fähre in den Urlaub gefahren. Ein wunderbares Gefühl.
Ja, ich werde immer seekrank, aber das führt zu weit. Wenn Sie in dem Auto sitzen, sind Sie der Typ vorne oder hinten sitzen?
Ich bin sehr gerne Beifahrerin.
Okay. Sind Sie eine gute Beifahrerin auch?
Absolut eine wirklich gute Beifahrerin.
Das sagt auch Ihr Partner?
Ich würde sagen, ja. Ja, ja. Und ich bin vor allem eine sehr gute Beifahrerin, seitdem wir Navigationssysteme haben und ich nicht keine Karten lesen muss.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, sind Sie mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. In Sachen Adrenalin, eher Motorradfahren oder Fliegenfischen?
Fliegenfischen, was ist das denn? Also das ist ja...
Sie stehen in einem Fluss und sind sehr gemütlich unterwegs und versuchen mit einer langen Angelroute...
Ach so ist das gemeint. Ich befürchte, ich bin eher Fliegenfischen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Beides ist nicht meins.
Okay, das ist normalerweise die einzige Frage, bei der ich ein Beides oder auch nichts
zulasse. Ich verstehe die Faszination. Also ich habe mir die Filme auch schon... Also Star Wars habe ich mir schon angeguckt, den ein oder anderen Film, bestimmt nicht alle... Mhm. Und dann finde ich das auch interessant und so, aber ich diese Begeisterung dafür, die so überall da ist, die kann ich irgendwie, der kann mich nicht anschließen, aber ich weiß nicht, also, aber klar, Star Trek kenne ich noch nicht mal, glaube ich, so richtig. Das ist das Lustige, oder ist das die Star Trek, es gibt ja auch so eine Star Trek, wo diese...
Das eine ist mehr so Wissen, also die Star Trek Geschichte ist mehr so diese, sagen wir, wissenschaftlichere Geschichte, die sachlichere. Und das andere ist...
Also wenn, glaube ich, bin ich Star Wars, das kenne ich zumindest.
Mehr Bam, Boom, Bang. Ja. Aber gut, jetzt werde ich bestimmt gehasst dafür, diese Aussage. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Bin ich auch tatsächlich beides. Also ich stehe sehr, sehr früh auf morgens, was dem Job und den Kindern und allem zu dem Leben zu, aber ich liebe auch die Nacht, gerade in Berlin, so eine laue Sommernacht, dann irgendwie mit dem Fahrrad rumfahren noch und irgendwo noch einen Weißwein trinken, das ist auch total meins.
Alles klar. Hoffentlich dann ohne Promille.
Also das so natürlich, ja. Selbstverständlich. Dann mit dem Taxi nach Hause, hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Genau. Gut. Frau Tugert, vielen, vielen Dank für all die Infos, das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, sehr aufschlussreich, was Sie vorhaben, was aktuell geplant ist und was noch kommt. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hört uns wieder am Freitag nächste Woche. Deswegen schreibt uns auch gern dieses Mal wieder euer Feedback an podcast@move-magazin.de. Auch Spotify, iTunes, YouTube und Co. Wenn ihr eine Frage an Frau Tugert habt, wir nötigen Ihnen das jetzt einfach ab.
Sehr gerne.
Wir geben die weiter, Sie beantworten die, schicken es zurück. Genau, super. Dann bleibt mir noch übrig, nochmal vielen Dank zu sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.